Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute mal aus dem Urlaub. Wie man wahrscheinlich sieht, bin ich nicht ins Warme gefahren zum Urlaub, sondern bin der sozialen Kälte in Deutschland nicht entflohen. Aber das hat nichts mit meinem heutigen Thema zu tun oder jedenfalls nicht sehr viel. Und keine Angst, ich spreche nicht über ein kleines, geschichtsträchtiges Bundesland im Südosten Deutschlands. Nein, das mache ich nicht. Ich beginne mit einem Land, was südlich und auch südöstlich in Europa liegt, mit Bulgarien, und komme von Bulgarien, von der bulgarischen Geschichte, dann zu ein paar allgemeineren Ideen, was eigentlich Geschichte und freiheitliche Politik miteinander zu tun haben. Ich hätte das eigentlich schon letzte Woche machen sollen, dann wäre der Tag, um den es geht, nämlich der 1. Februar, direkt nach meinem Podcast gekommen. Jetzt blicke ich sozusagen zurück auf diesen Tag. Der 1. Februar 1945, also vor 75 Jahren, war ein wichtiger Tag in der bulgarischen Geschichte. Und ich versuche daran anschließend dann so ein paar Gedanken über das Jahr 45 aus einer etwas besonderen Perspektive zu entwickeln. Am 1. Februar 1945 fand in Bulgarien, im sowjetisch besetzten Bulgarien, ein Prozess statt. Ein Prozess gegen Tausende oder jedenfalls mehr als 1000 Mitglieder der alten Elite. Alle Minister, alle Regierungen in den 40er Jahren bis hin zu 1945, viele Abgeordnete, die Herausgeber aller wichtigen Zeitungen und viele mehr, ich will gar nicht ins Detail gehen, kann man auch alles nachlesen, wurden zum Tode verurteilt. Es gab natürlich keine Berufungsmöglichkeit, gar nichts. Wurden hingerichtet in der Nacht zum 2. Das ist eine Geschichte, die in sehr vielen Ländern Europas, in vielen Ländern, in denen die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg die Machtübernahme passierte. Und das ist auch ein Teil der Geschichte. Natürlich war es gut, dass die Deutschen, dass die Faschisten geschlagen wurden. Die haben unglaubliche Verbrechen begangen und es hat auch nichts mit Deutschtum, deutscher Kultur oder sonst irgendwas zu tun. Es waren Verbrechen, und zwar gerade aus einer freiheitlichen, individualistischen Perspektive, unglaubliche Verbrechen. Und es war folgerichtig, glücklicherweise folgerichtig, und es war richtig, dass sie den Krieg verloren haben. Aber wenn man Geschichte betrachtet, muss man natürlich Geschichte in allen ihren Facetten betrachten. Und in vielen Ländern und in Bulgarien, eben zeitlich vor vielen anderen Ländern, passierte danach eine kommunistische Machtübernahme, die auch sehr viele Menschen das Leben gekostet hat. Nun liegt es mir fern, die ganzen Menschen, die da Opfer wurden des kommunistischen Terrors, zu verteidigen in jeder Facette dessen, was sie getan haben. Aber das rechtfertigt nicht, sie einfach hinzurichten. Und zwar hinzurichten an einem Prozess, der das Wort Prozess überhaupt nicht verdiente. In dem, gehörten da zum Beispiel Angehörige der Zarenfamilie dazu, alle möglichen. Die meisten haben versucht, ihr Leben irgendwie zu retten. Manche haben sich ganz klar den Anklägern entgegengestellt. Es war dies nicht der Beginn des kommunistischen Terrors, der begann Ende 1944, als die Sowjetarmee in Bulgarien dann einmarschiert ist, ohne nennenswerten Widerstand. Bulgarien hatte sich in eine aussichtslose Situation manövriert, durch Zusammenarbeit erstens mit Deutschland, mit dem faschistischen Deutschland und mit den Achsenmächten, durch eine Politik, die einfach versucht hat, das Land aus vielem herauszuhalten. Bulgarien war keine lupenreine Demokratie. Natürlich, Bulgarien hat verschiedene Regimes erlebt in den 20er, 30er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Sie hatten eine relativ starke Verfassung mit anderen Ländern, wenn man es mit anderen Ländern der gleichen Region vergleicht. Aber natürlich war das alles nicht sehr schön. Es gibt historisch positive Dinge zu vermerken. Zum Beispiel haben sie, obwohl sie mit Deutschland zusammengearbeitet haben, die Judenverfolgung nicht mitgemacht, sondern die Juden, die im Kernland wohnten, nicht die, die im von ihnen wiederum beherrschten Mazedonien wohnten. Diese Juden haben sie nicht ausgeliefert, sondern geschützt. Das war alles auch nicht schön. Sie haben Eigentumsdelikte an ihnen begangen und so etwas, aber sie haben sie nicht in die deutsch konstruierte und durchgeführte Vernichtungsmaschinerie gebracht. Das haben sie dagegen zum Beispiel in Mazedonien getan und in anderen Regionen, die sie beherrscht haben. Es soll hier nicht um bulgarische Geschichte im Detail gehen. Es soll darum gehen, dass die Sowjetunion, als sie in diesen Ländern einmarschiert war und tatsächlich die Faschisten vertrieben hatte, die in Bulgarien gar nicht so stark da waren, als sie die Macht übernommen hatte, selber gegen große Teile der Bevölkerung Terror ausgeübt hat, gegen alte Eliten, was immer man nun unter Eliten versteht. Und ein weiteres Phänomen ist aber wichtig, wenn man das betrachtet. Natürlich hatten sie dabei auch die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung. Sie hatten erstens überall kommunistische Parteien. Der Anführer der kommunistischen Partei Bulgariens, Georgi Dimitrov, hat auch eine gewisse Rolle in der deutschen Geschichte gespielt, lebte in Moskau und hat den klaren Befehl zu diesen Prozessen vom 1. Februar 1945 gegeben und hat gesagt, es darf keine Gnade geben. Es sollte ein Exempel statuiert werden. Und das ist gelungen. Und wir haben dann, geschichtlich etwas später, es geht um Wochen, um Monate, solche Fälle in vielen anderen Ländern. Man schaue sich die tschechoslowakische Geschichte an, vieles andere. Die Kräfte, die nicht bedingungslos mit der Sowjetunion kooperieren wollten, wurden ausgerottet. Und zwar hat das nichts mit Antifaschismus oder sonst irgendwas zu tun. Es war denen auch egal, was dort zwischen den Ländern passierte an Verbrechen, zum Beispiel von bulgarischer Seite an mazedonischer Seite, an mazedonischen Menschen, das interessierte sie gar nicht. Wenn die Leute sich zum Kommunismus bekannt haben und nicht den inneren Intrigen zum Opfer fielen, dann waren sie gut, ansonsten waren sie schlecht, wurden hingerichtet. Das wurde ganz stark gemacht. Ich sitze hier übrigens im Innenhof eines Hotels, deshalb bitte ich mal ab und zu Geräusche zu entschuldigen. So, aber gibt uns das nun allgemeiner zu denken? Erstens, wenn man freiheitlich etwas betrachtet, wenn man versucht, eine freiheitliche, eine individualistische Perspektive zu gewinnen, dann muss man immer versuchen, alle Umstände zu betrachten. Man muss versuchen zu schauen, wer Macht hatte und wie er sie ausgeübt hat. Und wir kommen leicht immer in eine Situation, dass die dann die Gewinner waren, alles nur richtig gemacht haben, dass fast alles, was sie getan haben, gerechtfertigt war. Und umgekehrt, das, was die anderen getan haben, alles verbrecherisch war. Das zweite stimmt übrigens öfter als das erste, wenn auch nicht immer. Doch wenn man versucht, wirklich politische Schlussfolgerungen zu ziehen aus Geschichte, dann ist das nicht so einfach. Und dann ist es nicht so einfach zu sagen, die haben gewonnen, die waren auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wir schließen uns denen jetzt an und die Geschichte musste auch so sein, auch das stimmt natürlich selten. Es sind übrigens mit die unangenehmsten Menschen, die immer vor allem auf der richtigen Seite stehen sollen. In jeder Auseinandersetzung den Beifall der Mehrheit bekommen wollen. Diese Menschen sind oft sehr prinzipienlos, würden sie natürlich nie zugeben, weil das Prinzip ist ja gerade, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber es ist oft sehr unangenehm, mit solchen Menschen auch nur zu diskutieren. Weil die haben auch so ein Bekenntniswahn. Die wollen, dass man sich bekennt für oder gegen etwas, was eben gerade richtig ist. Wenn man aber freiheitlich argumentiert, und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil, dann sollte man klare Kriterien zur Bewertung von geschichtlichen Vorgängen haben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man Traditionen kennen sollte. Ja, die sollte man analysieren. Traditionen sind extrem wirkmächtig. Emotionale Bindungen sind extrem wirkmächtig. Menschen fühlen sich an Staaten gebunden, an Völker, an Kulturen, an alles Mögliche, an Personen auch. Das sind in den allermeisten Fällen irren diese Menschen am leichtesten, die glauben, man könnte irgendwelchen Personen allgemein hinterherrennen. Doch, man kann Geschichte verschiedensterweise analysieren. Man kann aber auch Maßstäbe anlegen, die sozusagen, die vielleicht nicht außergeschichtlich sind, aber doch allgemein. Und da kommt man zu Ähnlichkeiten dazu, dass man Dinge vergleichen kann, wo immer Leute sagen, das darf man nicht vergleichen. Sie meinen, das darf man nicht gleichsetzen. Aber vergleichen kann man es nämlich schon. Und eines der Kriterien ist, in wessen Interesse wird Politik durch bestimmte Machthaber gemacht? Geht es um den Schutz individueller Rechte? Stehen die Einzelnen und ihre Rechte und ihr Eigentum im Mittelpunkt? Oder steht ein wie auch immer geartetes Kollektiv im Mittelpunkt? Kollektivismus, Individualismus. Das ist ein Gegensatz. Ein ganz wichtiger. Es gibt fast totalen Kollektivismus. Es gibt praktisch keine Staaten. Da stimme ich meinen anarchistischen Freunden zu, die komplett individualistisch auf individualistische Rechte ausgerichtet sind oder auf individuelle Rechte ausgerichtet sind. Nein, das gibt es nicht. Aber man kann danach Staaten beurteilen. Und wir neigen dazu, in der öffentlichen Debatte sie immer danach zu vergleichen oder politische Systeme danach zu vergleichen, welches Wir oder welches Kollektiv gerade herrscht. Die Arbeiter, das Volk, die Nation, was auch immer. Das ist tatsächlich ein Unterschied, aber es ist nicht der einzige Unterschied. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass sehr viele Menschen sich zu einem Kollektiv gehörig fühlen, was die Macht hat und was daraus Macht ableitet. Was ableitet? Dass es Macht über andere ausüben kann. Das kann ein Volk sein gegenüber anderen Völkern. Es kann eine Ethnie sein. Das kann eine Bürokratie sein. Das kann die Vorhut der Arbeiterklasse sein. Ganz besonders kranker Begriff. All das kann es sein. Wenn eine politische Organisation, das Wir, ein Staat, das Wir als das Wichtige betrachtet, dann ist das ein kollektivistisches Gebilde. Egal, ob das linkskollektivistisch oder rechtskollektivistisch ist, da kann man tausend Unterscheidungen machen. Es ist aber ein Kollektiv, ein kollektivistisches Gebilde und damit ist es freiheitsfeindlich. Wenn dagegen ein Staat wenigstens teilweise individuelle Rechte schützt, gegen den Staat, das ist natürlich in gewisser Weise eine Paradoxie, aber gegen den Staat und gegen andere, dann hat er zumindest eine gewisse Existenzberechtigung. Je stärker er die schützt, desto mehr ist die da, diese Existenzberechtigung. Und wenn man das betrachtet, ist natürlich das kommunistische System ebenso kollektivistisch wie das nationalsozialistische. Die Namen liegen ja auch nicht so weit auseinander. Man könnte es, wenn man wollte, sogar nationalkommunistisch nennen. Das ist also die erste Unterscheidung. Die zweite Unterscheidung von politischen Systemen, wo man bei der Betrachtung der Geschichte weiterkommt, ist die, wie stark ist ein Staat dann tatsächlich in seiner ökonomischen Ausprägung in der Hand bestimmter Interessengruppen? Natürlich behaupten all diese Interessengruppen, sie arbeiten für das ganze Volk und so etwas. Und sie machen etwas im Namen des ganzen Volkes. Und sie schließen auch immer an irgendwelche Denktraditionen an. Also zum Beispiel an die Denktradition, dass Kapitalisten und Eigentümer ganz schlimme Typen sind, ganz gefährliche Menschen sind. Daran schließen sie an. Aber letztlich kann man immer wieder analysieren, dass bestimmte Interessengruppen sich Staaten untertan machen. Und das müssen nicht die Reichsten sein, sind oft die Reichsten auch. Aber der interessante Punkt ist, gibt ein Staat das her, ein Regulierungsstaat, ein Staat, der in Eigentumsrechte massiv eingreift, der ist anfällig dafür, dass Interessengruppen ihn sich dass Interessengruppen ihn vereinnahmen. Ein Staat, der tatsächlich ein Rechtsstaat ist, ist viel weniger anfällig dafür. Und daraus ableitend kann man Geschichte analysieren. Da kann man gucken, wer denn in wessen Interesse Staaten ausgebaut oder staatliche Macht eingeschränkt hat. Gucken wir uns den Nationalsozialismus an, da sagt man immer, da haben doch die Unternehmer, die Kapitalisten die Macht an sich gerissen. Natürlich gibt es viele, die den Nationalsozialismus unterstützt haben und die auch mitgemacht haben. Das sollte man im Nachhinein in keiner Weise rechtfertigen. Es gibt doch gar keinen Grund, denn sie haben das nicht in ihrer Funktion als Unternehmer gemacht, sondern sie haben das gemacht, indem sie sich politische Macht angeeignet haben. Viele haben auch darunter gelitten, natürlich, ohne Zweifel. Es ist gar keine Kritik an einer ganzen Menschengruppe. Aber das sind wichtige Kriterien. Erstens, ist die ganze Ideologie kollektivistisch oder setzt sie das Individuum ins Zentrum? Zweitens, haben Interessengruppen, spezielle Interessengruppen die Macht, kleine, enge Machtklicken. Kann man in der Sowjetunion wunderbar beobachten. Im Nationalsozialismus wunderbar beobachten, kann man an vielen Stellen beobachten. Und man kann es in abgeschwächter Form natürlich auch in modernen Demokratien, in Umverteilungsstaaten beobachten. Man kann es noch viel stärker in anderen Ländern, so halbdemokratischen Ordnungen und so etwas betrachten. Drittens kann man sich eine Frage stellen, die ist auch sehr interessant. Wie gelingt es den Staaten, Loyalität der Bürger, also Verzicht auf politischen Widerstand zu erreichen. Wir lassen jetzt mal das Offensichtliche weg. Die Gewalt, die hat in der Geschichte eine große Rolle gespielt. Ganz ohne Zweifel. Und zwar auch bei allen Kollektivismen. Alle starken Kollektivismen haben Lager betrieben. Betreiben das bis heute. Schauen wir nur mal nach China. Aber gucken wir mal jenseits der Lager. Weil kein Staat, vielleicht ist das auch übertrieben, vielleicht gibt es welche, die bestehen können nur mit Gewaltandrohung. Aber die meisten bestehen nicht nur mit Gewaltandrohung, sondern dadurch, dass Loyalität entsteht auch durch andere Sachen. Durch Überzeugung. Und diese Überzeugung kann man sich angucken. Und wenn diese sich wiederum nur auf ein Kollektiv bezieht, wenn diese wiederum nur sagen, du bist etwas, weil du Mitglied der Partei bist, weil du Mitglied eines bestimmten Volkes bist, weil du Mitglied einer bestimmten Gruppe bist. Ja, man kann da vieles dafür einsetzen, da überlasse ich den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zusehern. Ganz viel Fantasie kann man sich überall angucken. Wenn so argumentiert wird, dann ist es kollektivistisch, dann ist es gefährlich, dann wird es letztlich viele Menschen auf dem Gewissen haben. Wenn anders argumentiert wird, zumindest teilweise, zumindest von einigen Kräften, die auch Einfluss haben, wenn argumentiert wird, du hast bei uns die Chance, dich selbst zu verwirklichen. Du bist geschützt und du kannst deine Pläne verwirklichen, deine. Und wir mischen uns dann nicht ein, wir mischen uns nur wenig ein. Dann sind wir weiter weg vom Kollektivismus und näher am Individualismus. Und jeder kann versuchen, sich Geschichte mal unter diesem Gesichtspunkt anzugucken. Und dann ist auf einmal Lernen aus der Geschichte nicht mehr so einfach. Es ist immer noch wichtig, sich das anzugucken, aber es ist eben wichtig, sich das unter klaren freiheitlichen Kriterien anzuschauen. Die Sieger, die zeitweisen Sieger in der Geschichte, wer immer das ist, unterliegen der gleichen Kritik wie die Verlierer. Und an sie müssen die gleichen Kriterien angelegt werden. Aus freiheitlicher Sicht, wenn man für individuelle Freiheit eintritt. Man kann für individuelle Freiheit nicht eintreten und gleichzeitig sagen, bestimmte herrschende Gruppen sind die richtigen und andere sind die falschen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Kriterium. Ist ein Staat durchlässig? Ermöglicht er politischen Wechsel, einfachen politischen Wechsel, ohne dass das Land zusammenbricht, ist die verfassungsmäßige Ordnung stark. Nun höre ich schon die Kritiker, Und die haben auch einen Punkt, ja, aber ich werde trotzdem weiterhin die Kritik sagen, ja, aber in der heutigen Demokratie geht es doch nur darum, Zugang zu den Pfründen zu bekommen und sowas, und darum ist Machtwechsel gar nicht so gut. Ja, aber letztlich haben wir keine andere Möglichkeit, solange wir überhaupt politische Macht haben. Und die demokratische Möglichkeit ist immer noch die beste Möglichkeit. Denn ein System ohne demokratischen Wechsel ermöglicht es noch sehr viel leichter, bestimmten Interessengruppen sich das Eigentum anderer anzueignen, sich selber zu bereichern, sich selber stabil an der Macht zu behalten. Und deshalb ist Durchlässigkeit in jeder Hinsicht, aber vor allem auch in demokratischer Hinsicht, Machtwechselmöglichkeit, ein wichtiges Kriterium. Staaten, die sehr, sehr lange gleich regiert werden, haben ein Problem, auch wenn sie siegen. Und das sind ja oft Sieger, die sehen ganz stabil aus. Ja, das finden die Leute auch toll. Das finden im Übrigen auch viele Unternehmer toll, wenn immer der gleiche Präsident da ist und sowas. Da können sie vertrauen. Bis sie nicht mehr vertrauen können. Denn eine solche sehr lange Herrschaft, das kann man auch aus der Geschichte sehen, führt sehr oft dazu, dass eben nur noch diejenigen überhaupt Unternehmer werden können oder diejenigen überhaupt nur noch aufsteigen können, die loyal zum Unternehmer sind. Dass die ganzen Checks and Balances wegfallen. Das ist neue Kräfte, die etwas anderes wollen, ganz, ganz schwer haben. Und letztlich führt uns das wieder zurück auf etwas, was ich hier in Asozial schon sehr oft besprochen habe. Es führt uns zurück zum Eigentum, zum eigentlichen Kern von allem. Individuelles Eigentum, Selbsteigentumsentscheidung. Und wie weit wird das respektiert? Nicht das Eigentum der Herrschenden. Das wird immer irgendwie respektiert. Sie merken erst, wie wenig es respektiert wird, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen, die ganz zufällig sein können, ganz arbiträr, nicht mehr zu den Herrschenden gehören. Nein, wie wird das Eigentum von denen geschützt, die nicht herrschen? Das ist ganz entscheidend und die vielleicht auch nicht herrschen wollen. Und wie wenig Möglichkeiten gibt es für Menschen mit sehr viel Eigentum, mit großen Unternehmen und etwas, sich politische Macht zu holen? Denn das ist nicht ein Problem dieser Leute, sondern es ist ein Problem des politischen Systems. Ein hochreguliertes System hat einfach einen unwahrscheinlich hohen Nutzen dafür, sich politische Macht zu verschaffen. Ein Nachtwächterstaat, dann ist es gar nicht viel, sich politische Macht zu verschaffen, weil vieles gar nicht reguliert ist. Ich weiß, dass viele das Wort Nachtwächterstaat nicht mögen. Sagen wir Minimalstaat. Und nach diesen Kriterien sollte man zumindest auch bei aller Aufregung der Tagespolitik politische Kräfte betrachten. Und politische Entwicklung. Und da wird es schwerer, aus der Geschichte zu lernen, weil nicht immer die Sieger die Besten sind und die Freisten. Und weil Frieden, Fortschritt, auch Wohlstand sich nicht aus einer Quelle erklären lassen. Nicht nur daraus, dass eine bestimmte Institution geschaffen wurde, sondern nur aus sehr vielen Faktoren. Und man sollte diese Teile der Geschichte jedenfalls nicht vergessen. Und ich werde darauf nochmal ab und zu mal eingehen, weil wir werden dieses Jahr sehr zu Recht, das war ein Einschnitt in der Weltgeschichte, ein Einschnitt, der im Übrigen auch das Tor zu sehr viel Wohlstand geöffnet hat. Nicht überall, in einigen großen Teilen Europas erst sehr viel später. Es war ein Einschnitt 1945. Ich werde auch auf diesen Teil der politischen Entwicklung 45 ab und zu nochmal zurückkommen, jetzt wo in diesem Jahr sehr vieles über das Ende des Zweiten Weltkrieges wieder gesprochen werden wird. Und ich werde auch ab und zu noch auf andere geschichtliche Entwicklungen eingehen. Und daraus, wie man aus Geschichte lernen kann. Man kann zum Beispiel lernen, dass immer stärkere institutionelle Zentralisierung zu Unfreiheit führt. Selbst wenn sie im Namen der Freiheit erfolgt. Was im Namen der Freiheit alles erfolgt, das will ich ja gar nicht diskutieren. Das ist auch ein trauriges Kapitel. Und man kann aus Geschichte lernen, dass es immer wieder hilfreich ist, wenn jemand für individuelle Freiheit eintritt, für die Freiheit des Einzelnen. Und man kann lernen, dass politischer Wechsel innerhalb eines strikten institutionellen Rahmens nicht automatisch Freiheit fördert, aber im Großen und Ganzen Freiheit fördert. Genau wie zum Beispiel dezentrale Entscheidungsfindung und wie starke Verfassung. So, kommen wir nochmal zurück zu dem, was ich zu Anfang sagte. Vor etwas mehr jetzt inzwischen als 75 Jahren begann in Bulgarien eine Tendenz, die im ganzen später sowjetisch dominierten Osteuropa ganz wichtig war. Ganz wichtig, traurig und verheerend. Es gab den Versuch eines totalen Abbruchs der politischen Tradition, die sehr widersprüchlich, oft nicht schön waren, die Ersetzung durch ein zentral gesteuertes, und zwar zentral aus Moskau gesteuertes, von lokalen Kräften unterstütztes System zu installieren. Das hat zu Tausenden und Abertausenden Toten geführt. Es gab Länder, die etwas mehr widerstanden haben, wie Jugoslawien zum Beispiel. Es gab viele, die nicht widerstanden haben, nicht widerstehen konnten. Die Ausrottung der alten Eliten und die Ersetzung durch neue Machteliten, die ja ironischerweise dann sehr oft Selbstwiedersäuberung zu verfehlen in der Geschichte, kann man in der Sowjetunion sehen, kann man auch in anderen Ländern sehen, kann man übrigens auch in Bulgarien sehen. Die Säuberung gegen die Säuberer von 1945, die begann schon gar nicht so viel später. Der rote Terror wendet sich auch immer gegen die roten Terroristen. Nicht immer, aber jedenfalls sehr oft. Diese Gleichschaltung dieser Völker hat dazu geführt, dass diese Länder über Jahrzehnte den Anschluss an das Wohlstandsniveau des Restes der westlichen Welt oder des Restes Europas verloren haben. Und da hilft es auch nicht, dass sie erst einmal zu den Siegern der Geschichte gehören. Und das erkennt man, man kann das erläutern mit politischer Ökonomie und aus einer freiheitlichen Perspektive. Das ändert nichts daran, dass das, was vorher passiert hat, und es ist mir auch unsympathisch, wie das immer wieder, oder nicht immer wieder, aber von einigen gerechtfertigt wird. Der Nationalsozialismus war eine Ausprägung des Kollektivismus, eine ganz üble, vielleicht die übelste, die es bis dahin gegeben hat, wurde sicher übertroffen von dem, was die Chinesen gemacht haben. Aber es hilft doch gar nichts, da zu werten. Oder zu werten hilft schon, aber abzuwägen oder irgendwie ein Ranking zu machen. Aber das ändert nichts daran, dass Gegner des Faschismus auch Kollektivisten und damit potenzielle Vernichter von Wohlstand und Leben sind und Freiheit. Bei der Freiheit leuchtet es ein, da würden die sogar selber dafür sein, dass sie die Freiheit zerstören, aber sie zerstören noch viel mehr. Sie zerstören Wohlstand, sie zerstören Leben. Und das hat auch 1945 begonnen. Und mit diesem kleinen Rückblick in die Geschichte verbleibe ich diesmal bei Asozial. Mal sehen, worüber wir nächste Woche sprechen. Ich werde jedenfalls an diesem geschichtlichen Thema auch noch ein bisschen weiterarbeiten und verabschiede mich jetzt aus einer sehr schönen, aber doch jetzt langsam immer ungemütlicher werdenden Stadt, in der ich gerade im Urlaub bin. Und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial. Den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest. Von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.